DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps.
Von Luca Injani
und Dirk Söllner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani und Dirk Söllner. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns beide kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutieren wir mit Experten aus der Praxis oder in einer gemeinsamen Folge. Und wir hatten ja in der letzten Folge, der berühmten Jubiläumsfolge 50, schon einen Special Guest, nämlich Falko Werner. Und den haben wir auch dieses Mal, einfach weil das Thema, das wir uns vorgenommen haben, so umfangreich war, dass wir gesagt haben, wir teilen das direkt in zwei. Hier ist also der zweite Teil, die zweite Folge über das Thema Skalierung von DevOps. Hallo Dirk, hallo Falko.
Hallo, und der Tusch gleich wieder, weil die 51. Folge, oder wie?
Ja, Tusche kann man nie genug haben. Und Champagner auch nicht.
Na dann, Prost. Okay. Ansonsten, hallo Dirk, hallo Luca. Schön, wieder mit euch zusammen zu sein.
Ja, dann lass uns aber erst nochmal die Folge aufnehmen, bevor wir gleich anfangen, hier Shampoos zu köpfen und wirres Zeug zu reden.
Das kann ich auch ohne Shampoos ganz ausgezeichnet.
Da sage ich jetzt nichts zu.
Danke. Gut, jetzt haben wir uns ja in der letzten Folge mal beschäftigt mit so dem Wieso und Weshalb von Skalierung, mit verschiedenen Eigenschaften, mit einer langen Liste von Frameworks, die wir uns mal näher angeschaut haben im Rahmen unserer, ich sag mal, Forschung, Recherche, Produktentwicklung und so weiter. Aber jetzt möchte ich mal so ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen mit euch. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie sehen eigentlich die praktischen Aspekte von so einer Skalierung aus? Weil das klingt ja immer so alles ganz locker flockig, ne? Da haben wir mal eben so ein Safe-Framework und das kleistern wir mal kurz über unsere Organisation drüber und schon ist alles besser. Aber das stimmt wahrscheinlich alles gar nicht so. Ich denke mal, da werdet ihr noch eine Menge spannende Geschichten auf Lager haben dazu. Insofern, das Erste, was mich interessiert, ist, wie fängt man denn eigentlich so eine Skalierung an? Das klingt ja ganz schön so furchteinflößend erstmal.
Man kann natürlich anfangen, indem man einfach ein Framework über eine Organisation drüber kleistert, wie du so schön gesagt hast. Dann hat man natürlich das Problem bei den neuen, die wir vorgestellt haben in der letzten Folge, welches denn? Also könnte es sein, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man sich von mehreren Frameworks inspirieren lassen will, ob man komplett von vorne selbst anfangen will und dann vielleicht so etwas wie eine Wertstromanalyse macht oder indem man irgendwie an einer anderen Stelle anfängt, nämlich an den Problemen. Was sind denn die aktuellen Probleme im Unternehmen, die man versucht, mit einem Framework-Einsatz, mit einem beispielsweise auch Skalierungsansatz auch zu lösen? Also ich würde immer an der Stelle starten, an der ein Problem besteht. Häufige Probleme, die man in der agilen Welt mit Vorgehensweisen wie Less, Safe und so weiter versucht zu lösen, sind die Themen wie, man hat ein zu langes Anforderungshistorie, zu viele Anforderungen, die man nicht schnell genug umgesetzt bekommt. Man könnte Probleme haben, die in die Richtung gehen, es sind zu viele Beteiligte und es dauert letztendlich zu lang, bis eine Anforderung, die man geplant hat, dann auch wirklich realisiert ist. Dass man versucht, den gesamten Wertfluss, Wertstrom im Unternehmen zu analysieren und den versucht zu beschleunigen, um einen schnelleren Markteintritt zu ermöglichen. Das sind an sich Ansätze, die dazu führen, um über solche Skalierungsvorhaben nachzudenken. Und dabei kann man natürlich dann schauen, wie sind die aktuellen Strukturen, wie sind die Teamgrößen, haben wir bestimmte architektonische Voraussetzungen, einen großen Monolithen mit vielen Modulen, die gut voneinander gekapselt sind, haben wir letztendlich sowas wie Microservice-Architekturen oder gibt es komplett andere Ansätze, die auch technisch mit betrachtet werden müssen. Wer muss alles mit ins Boot kommen? Und auch da wieder so ein Stück inspiriert von Safe, sich dann einen Plan zu machen, zu überlegen, was ist alles notwendig und wie geht man letztendlich dann in die Umsetzung? Kann man natürlich auch bei Kotter oder bei anderen sich für diesen Einführungs- oder Startprozess ein paar Gedanken machen. Da kann es sein, dass es sinnvoll ist, dass man sich zum Beispiel ein Framework aussucht und das by the book umsetzt, dass man problemorientiert herangeht und dann halt sowas wie ein Team zusammensetzt, das dann dieses Einführungs- und Veränderungsprojekt, das ist ja irgendwie auch so ein Change-Management im Unternehmen, dann halt vorantreibt. Das wäre quasi dann aus meiner Sicht der nächste Schritt. Das kann dann bestimmtes Change-Team sein, das kann auch eine von Führungskräften im Unternehmen getriebene Maßnahme sein. Das hängt dann schon wieder ganz stark vom jeweiligen Unternehmen ab, wie man das organisiert, dieses Veränderungsprojekt. Und man muss natürlich auch beachten, dass es dann ein längerfristiges Vorhaben ist. Und je größer das Unternehmen ist, desto häufiger ist es auch so, dass es dann umso länger dauert. Das heißt, kleine Unternehmen können das vielleicht relativ schnell schaffen, in einem Quartal oder wenn sie noch kleiner sind, vielleicht auch in einem Monat. Und je größer das Unternehmen ist, kann das halt auch mal Jahre oder halt bis in die Jahrzehnte dauern, bis man das durch den ganzen Konzern gebracht hat.
Ach Falko, du redest dich gerade als Berater um Kopf und Kragen hier mit deinen Aussagen. Ne? Jahrzehnte, das überdauert mehrere CIOs.
Das ist teilweise so.
Also letzten Endes, ich fand ja bei der letzten Folge deinen Hinweis so gut, das kommt drauf an, Framework. Ne? Und letzten Endes ist es auch wieder, es kommt darauf an. Die Frage ist ja, wie beginnt man eine Skalierung? Und wenn ich mir diese Frage sozusagen überlege, dann ist ja eigentlich immer die Frage, ja okay, wenn ich was beginne, dann muss es ja irgendwann auch enden. Und was ich immer versuche, den Leuten klarzumachen, aus meiner Sicht ist das eigentlich gar kein Projekt, wo ich etwas beginne und dann irgendwann fertig bin. Also natürlich kann ich ein kleines Projekt beschreiben, was dann in dem Monat umsetzbar ist, von dem Falko eben gesprochen hat. Aber aus meiner Sicht ist ja Agilität auch Reaktionsfähigkeit. Also ein agiles Unternehmen ist reaktionsfähig. Und auf dem Weg zu einem Endtermin eines Projektes, wenn ich dann wirklich sozusagen agil bin, muss ich ja auch schon weiter leben. Das heißt, ich versuche oder auch weiter agieren. Also ich versuche eigentlich immer wieder aufzuzeigen, dass man einfach, ich sag mal anfangen sollte mit kleinen Schritten. Und diese kleinen Schritte, die fallen einem dann schon zu. Also ich glaube, dass man im Unternehmen genug Menschen hat, die wissen, wo man anfangen sollte und dass man dann quasi gar nicht in so ein Projekt reinkommt, ich führe das und das jetzt ein, ich passe das und das an und in anderthalb Jahren sind wir fertig oder in 6 Monaten sind wir fertig. Das baut wieder so einen Druck auf, das baut wieder so eine Mauer auf. Jetzt kommt das nächste Framework, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Also ich versuche immer darauf hinzuwirken, dass die Unternehmen in eine kontinuierliche Verbesserung kommen. Das ja heißt, dass sie mit kleinen Schritten anfangen, egal woraus sie sich dort bedienen, bei den Frameworks oder aus anderen Dingen, dass sie mit kleinen Schritten anfangen, nach und nach Dinge zu verändern, Dinge auszuprobieren und das aber wird in kleinen Schritten, also iterativ, inkrementell vorwärts gehen und das Ganze nicht als ein Projekt sehen, was irgendwann beendet ist, sondern als eine kontinuierliche Verbesserung, als einen kontinuierlichen Prozess, das Unternehmen quasi agil zu gestalten, reaktionsfähig zu gestalten.
Das schließt für mich jetzt auch so ein bisschen ein, dass man sich bestimmt auch über seine Ziele bewusst sein sollte. Das hat der Falko ja schon so ein bisschen angesprochen. Wo drückt denn eigentlich der Schuh? Und genau da, wo er drückt, ne, da sollte man natürlich dann auch schauen, dass man messbare, beobachtbare Verbesserungen bewirkt, mit was auch immer man dann da gerade veranstaltet. Das halte ich also auch für ganz wichtig, dass man diese Klarheit hat über die Ziele, von mir aus auch Nahziele erstmal, die man überhaupt erreichen möchte. Und dass man die für sich irgendwie messbar und beobachtbar macht. Damit man, genauso wie du sagst, Dirk, in eine iterative und fortwährende Verbesserung hineinkommt. Andere Frage, sowas führt man wahrscheinlich auch nicht im ganzen Unternehmen auf einen Schlag ein, oder? Also kann man wahrscheinlich machen, aber endet wahrscheinlich in Tränen, stelle ich mir vor.
Kommt drauf an, wie groß das Unternehmen ist. Wenn das Unternehmen hat,
dann kann man das schon. Kommt drauf an.
Ich kann es nicht mehr hören.
Ja, aber sorry, Falco, ich sage das ja auch immer. Ne? Gerade in Schulungen kommt dann die Frage, wie macht man das und das? Ich sage, ja, es kommt die Beraterantwort, kommt drauf an. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Gut, inhaltlich ging es darauf hinaus, je größer das Unternehmen ist, desto länger dauert das, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Bei kleinen Unternehmen kann man das natürlich über das ganze Unternehmen in einem Schwung machen. Auch da wieder so ein Blick in Richtung Safe, sagen einen Release-Train nach dem anderen. Also sowas wie 50 bis 100 Mitarbeiter in einem skalierten Team und das dann halt stückchenweise. Deswegen dauert es natürlich bei Unternehmen mit mehreren Tausend, 10.000 oder 100.000 Mitarbeitern halt auch entsprechend lange.
Und ich nehme mal an, wenn man dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann macht man nicht mehr eins nach dem anderen, sondern traut man sich vielleicht auch ein paar mehr auf einmal bei einem größeren Unternehmen oder Großkonzern oder so.
Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Man kann das in bestimmten Bereichen dann natürlich parallelisieren. Ganz klar.
Okay. Na gut, ich habe mir aufgeschrieben, welche Erfolge kann man erwarten. Ich glaube, das liegt dann auf der Hand, wenn man es klug angeht, so wie der Falco das beschrieben hat, dann wird man genau bei den Schwierigkeiten, die man im Augenblick verspürt, ansetzen und dann kann man natürlich erwarten, dass die sich, sagen wir mal, etwas abmildern. Aber gibt es dann auch irgendwie so ein Tal der Tränen, durch das man erstmal durch muss oder ist gleich alles eitel Sonnenschein? Wie ist da so die Praxiserfahrung?
Ja, immer alles eitel Sonnenschein. Sofort, nachdem man gesagt hat, wir starten jetzt, hat man die ersten Ergebnisse, alle sind glücklich und man kann das Veränderungsprojekt wieder stoppen. Natürlich nicht.
Ach Mann, ich habe schon Champagner getrunken, oder?
Ja, ich trinke, wenn dann, lieber ein Whisky, aber anderes Thema, Alkohol.
Hat die gleiche Wirkung, wie man gerade merkt.
Ja, aktuell bin ich noch auf Kombucha.
Okay, sowas Gesundes.
Ja, selbst fermentiert.
Nichtsdestotrotz. Cool. Okay.
Ach ja, wir haben noch einen Moderator dabei, der will uns auf das Thema zurückbringen.
Nichtsdestotrotz. Also die Antwort liegt natürlich auch so ein bisschen schon in dem, was der Falco so ein bisschen sarkastisch gesagt hat. Am Anfang läuft bestimmt alles so ein bisschen unrund und uns fühlt sich vielleicht erstmal ungewohnt an, fühlt sich vielleicht ein bisschen blöd an. Womöglich muss man auch mal mit gewissen vorübergehenden Produktivitätseinbußen rechnen. Ich glaube, das Falco nickt. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber was ich mich so gefragt habe, ist, gibt es so gewisse, wie soll ich sagen, so gewisse gute Schmerzen, die man dabei verspüren kann? So wie, weißt du, wenn ich jetzt anfange mit irgendwie Krafttraining oder sowas, dann kriege ich bestimmt Muskelkater. Und na klar, Muskelkater ist nicht angenehm, aber er zeigt mir, ich bin auf dem richtigen Weg. Gibt es auch Beispiele für sowas in Bezug auf Einführungen von Skalierungsframeworks?
Ja, dass die Probleme, die man hat, Stück für Stück beseitigt werden durch die Scrum Master, Release Trained Engineers, durch diejenigen, die die Beseitigung der Hürden während der Abarbeitung der eigentlichen Inhalte dann halt auch forcieren. Das mag sein, dass man zum Beispiel in Richtung Automatisierung ein paar Prozesse vereinfacht, verschlankt und dadurch schneller in der Umsetzung ist, dass man vielleicht Tests automatisiert oder Deployment-Prozesse und so dann schnellere Ergebnisse für die jeweils kleine Anforderung, die man entsprechend einer nach der anderen aus dem Backlog zieht und umsetzt, bekommt, sind sicherlich so die ersten Dinge, die man in dem Umfeld sieht. Dadurch, dass die Anforderer auch enger im Kontakt mit den Umsetzern sind, Product Owner Teams, Product Management und Release Train oder ähnliches, vielleicht bis hin zu den Kunden, wenn man das schafft, die Feedback-Schleifen so weit zu ziehen, dass man dann auch häufig das positive Rückmeldungen bekommt. So schnell habe ich noch nie gesehen, dass ihr schafft, ein Feature umzusetzen. Das sind so dann die positiven Dinge, die man halt hat, nachdem man bestimmte Prozesse vereinfacht, verschlankt hat. Meist hat es dann mit einer Wertstromorientierung, Value Stream Mapping, Value Stream Management auch zu tun. Und die Schmerzen, die man dabei hat, sind halt wirklich die Probleme, die es gibt, dann einzeln anzugehen und jedes Einzelne dann halt auch so weit zu treiben, bis es gelöst ist.
Ich würde jetzt noch ergänzen, es gibt ja dieses schöne Zitat oder diesen schönen Spruch, Scrum löst keine Probleme, Scrum macht die Probleme transparent. Für die Lösung ist man dann selbst verantwortlich. Wenn ich das auf das Thema Skalieren übertrage, das gilt da eigentlich ganz genauso. Das heißt, meine Erfahrungen, die ich habe, und ähnlich wie Falco habe ich ja auch eine Menge Trainings, das heißt, da kriegt man ja viel Rückmeldungen, auch von großen Unternehmen, ist, dass viele Leute es erstmal als positiv empfinden, das Thema Zusammenarbeit zu stressen, mehr zu kommunizieren, mehr wieder die Silo-Grenzen zu überwinden. Das, was wir mit DevOps ja auch wollen. Und das passiert auch bei der Skalierung. Das heißt, ich sage mal, egal welches Framework man nehmen würde, die Leute werden ja animiert, wieder miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen, an den Kunden zu denken, also auch sprich an den internen Kunden. Und insofern kommt da, wie ich finde, etwas Positives bei rum. Die Leute erzählen, dass es wieder Spaß macht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, egal wie ich es organisiere. Also Punkt 1, Zusammenarbeit macht Spaß, die Leute merken das. Und was ich dann manchmal auch feststelle, wir sind ja in dem DevOps-Podcast und ich habe das Gefühl, dass das ganze Thema Agilität den Bereich Ops so ein bisschen, ich sag mal, an die Wand gedrückt hat. Also die Agilen waren überall vorne dabei und alles ganz toll, wir werden agil, und dass die Infrastruktur, dass der Betrieb da so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Also dass sie vielleicht aus der Mode gekommen waren und so weiter. Und durch das Thema Skalieren und DevOps finde ich aber auch, wenn sich der Ops-Bereich rappelt und sagt, wir haben auch was zu bieten und das eben in den Dev-Bereich mit einbringt, und das kann man ja auch eben durch Skalierungsansätze verbinden, dass da auch wieder das passiert, was ich eben schon gesagt habe, Kommunikation, Zusammenarbeit, und man dann auch vielleicht sogar merkt, Mensch, die Ops-Leute, die haben auch was auf dem Kasten. Das sind nicht nur die, die andauernd irgendwo was blockieren und die Spielverderber sind. Also kurz gesagt, Kommunikation, Zusammenarbeit ist, glaube ich, auch etwas, was positiv ankommt. Und das ist unabhängig von einem Framework. Das hat etwas mit einer anderen Art des Zusammenarbeitens zu tun.
Das finde ich spannend. Da habt ihr jetzt so ein paar, ich sage jetzt mal, verbreitete Erlebnisse beschrieben, ne, die Leute haben, wenn es denn daran geht, so ein Framework tatsächlich mal einzuführen und in der Praxis auszuprobieren. Und das spiegelt auch das wieder, was ich oft gehört habe von so einer Einführung, dass die Leute insbesondere zum Beispiel gesagt haben, Mensch, auf einmal entsteht so viel mehr Transparenz. Ich verstehe viel besser, was eigentlich meine Nachbarabteilungen so treiben oder was die von mir brauchen oder sowas. Das finde ich immer ganz toll, und das ist immer so eine Bestätigung für mich dafür, dass diese Frameworks eben auch tatsächlich einen beträchtlichen Wert liefern. Selbst noch nicht, weißt du, wenn alles rund läuft oder so, sondern selbst ganz am Anfang kommt sehr schnell ein spürbarer positiver Effekt dabei raus, bei aller Verwirrung, die natürlich am Anfang auch herrschen wird. So, wir haben ja gesagt, es gibt einige, ich sag mal, verbreitete positive Erfahrungen. Was sind denn verbreitete negative Erfahrungen, die am Anfang auftreten können oder vielleicht auch irgendwie später im Verlauf?
Es gibt natürlich keine Probleme. Alles ist super. Nein, die Probleme, die man halt hat, wie Dirk vorhin so schön gesagt hat, werden halt sichtbar. Und immer wieder andere in den verschiedenen Phasen im Rahmen von so einem Veränderungsprojekt in Richtung Agilität, in Richtung DevOps. Und anfangs fehlt vielleicht so ein Stück der Kundenfokus oder überhaupt so eine gemeinsame Sicht auf die Ziele und die Vision, die man hat. Später versucht man halt ein Stück mehr die Wertschöpfung in den Mittelpunkt zu stellen, und zum Schluss geht es nachher an die Grenzen des Unternehmens in der Wertschöpfungskette und hat halt Einflüsse auch auf Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen, und das sind die Bereiche, in denen letztendlich da Probleme auftreten. Was das für Probleme sein können, ja, gemeinsames Verständnis zu schaffen, gemeinsame Ziele quasi zu definieren zwischen den verschiedenen Bereichen im Team, über Teamgrenzen, Abteilungsgrenzen halt hinweg. Auch teilweise, je größer das Unternehmen ist, natürlich auch über Ländergrenzen hinweg. Wenn man halt ein international agierendes Unternehmen hat, gibt es da natürlich auch kulturelle Themen, die relevant sind, die man betrachten muss. Oder wenn man gemeinsam planen will und Teams daran beteiligt sind, die in allen Zeitzonen der Welt sitzen, dann hat man ein ganz schwieriges Problem auf dem Tisch, erstmal einen passenden Zeitpunkt zu finden, an dem man überhaupt miteinander reden kann. Das können also, wie gesagt, ganz unterschiedliche Probleme sein, die man dann einbeziehen muss, über die man sich halt Gedanken machen muss. Und je nachdem, womit man halt anfängt, welche Veränderung man halt gerade durchläuft, haben die andere Ausprägungen. Wie siehst du das, Dirk?
Ja, also ich habe gerade überlegt, ob ich, deswegen habe ich mich auch weggeduckt. Ich würde gar nicht so großartig von Problemen sprechen. Das liegt vielleicht an meiner eher vielleicht positiven Lebenseinstellung. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich quasi nach vorne gucke. Und ich habe gerade überlegt, mir ist ein Zitat aus meiner Coaching-Ausbildung eingefallen. Ein Spruch meiner Ausbilder hieß, Probleme sind Ziele, die auf dem Kopf stehen. Das heißt also, wenn ich immer sage, kontinuierliche Verbesserung, natürlich gibt es Probleme, die auftreten, aber dann adressiere ich die Probleme, bewerte sie und schaue, ist das wirklich ein schwerwiegendes Problem, muss ich das lösen oder ist es ein Problem, was vielleicht gar nicht so wichtig ist, was gar nicht so zum Tragen kommt, dann kann ich es auch vielleicht ein bisschen ignorieren. Also im Prinzip, die Probleme, die auftreten, sind ja allen bekannt, wir machen ja nicht zum ersten Mal Reorganisation und dann nehme ich sie einfach als Chance, etwas daraus zu formulieren und an diesem neuen Problem zu arbeiten. Und vielleicht nochmal auch eine Ergänzung. Ich habe ja eben gesagt, so vielleicht eher so ein bisschen positiv eingestimmt, eher ein bisschen optimistischer. Die Frage ist ja auch, wie gehe ich mit den Problemen um? Wie gehe ich mit Menschen um, die ja vielleicht sabotieren, die vielleicht bremsen, also die nicht aktiv hinter dieser Veränderung stehen, finde ich erstmal vollkommen okay. Das ist erstmal für mich legitim, dass das so ist, dass nicht jeder sich darauf freut. Aber vielleicht binde ich die dann eben entsprechend mit ein. Und wenn das nicht geht, dann sage ich immer, konzentriert euch auf die, die etwas verändern wollen, also auf die, die positiv gestimmt sind. Man sollte nicht die außer Acht lassen, die, ich sag mal, Kritik äußern, die etwas dagegen haben. Das sind wichtige Leute, die auch Qualitätssicherung betreiben. Ne, die muss ich ja auch wirklich überzeugen, inhaltlich überzeugen. Aber ich würde mich immer so gefühlt auch vielleicht eher an den orientieren, die das Ganze positiv sehen, die eben die Chancen sehen, die die Möglichkeiten sehen, die sie Perspektiven sehen. Und insofern fällt mir zu Problemen vielleicht gar nicht so viel ein, weil die sind da und die muss ich einfach angehen.
Mhm. Gut, jetzt haben wir da über ein paar spannende Sachen geredet, aber wir haben ja nicht nur das Feedback, das wir oder die Beobachtung, die wir vielleicht als Berater gemacht haben, sondern wir haben natürlich auch unseren berühmten DevOps-Skalieren-Kurs. Und insofern wollte ich auch mal nachfragen, ihr habt den ja jetzt schon ein paar Mal gehalten, welche Beobachtungen, welche Erfahrungen, welche Wahrnehmungen habt ihr denn da entweder selber gemacht oder von den Teilnehmern zugetragen bekommen?
Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich mal an, weil ich ja den Bereich vertrete, wo ich offene Trainings gegeben habe. Das heißt, ich hatte zwei Trainings mit Teilnehmern, die nicht aus einem Unternehmen gekommen sind, über einen Trainingsprovider. Das heißt, die Leute haben, das war ganz interessant, haben unsere Folien oder die Inhalte, die wir vermittelt haben, die fanden sie einfach sehr, sehr hilfreich. Und wir haben ja für die Teilnehmer mit in diesen Trainingsprovider-Zentren, also in den offenen Seminaren, haben wir ja ein paar Beispielunternehmen. Ne? Wir haben die Flora und Fauna GmbH, wir haben die Sachversicherungs AG. Also wir haben ja verschiedene Szenarien aufgebaut, dass man eben auch anhand von verschiedenen Szenarien in Gruppenarbeit erarbeitet, wie könnte denn dieses Framework oder dieser Ansatz für dieses oder jenes Unternehmen gelten. Und bei der ersten Schulung war es so, dass ich das freigestellt habe. Also ich habe gesagt, überlegt euch, in welche Firma ihr gehen wollt, welche Firma ihr bearbeiten wollt. Und die 6 Leute haben gesagt, naja, wir könnten uns aufteilen, aber lass uns doch alle hier das Startup machen. Und ich habe gesagt, okay, können wir machen. Aber dann habt ihr wenig Vergleich, habt ihr wenig Diskussion. Na gut, sie haben sich darauf geeinigt und am Ende der 2 Tage haben sie festgestellt, dass sie auf den Trainer hätten hören sollen, also dass sie sich hätten aufteilen sollen. Und insofern sage ich jetzt immer, wenn wir offene Trainings haben, also wo verschiedene Teilnehmer dabei sind, es muss eine gewisse Anzahl sein, also macht man nicht für 4 Leute, es sollten schon 5 oder 6 sein und die sollten dann aber sich in diesem Umfeld, in dem Trainingsumfeld auf verschiedene Unternehmen ausrichten. Und die Beispielunternehmen, die wir geschaffen haben, wir haben ja 4 Beispielunternehmen, die sind gut angekommen. Also da haben die sich alle soweit dann wiedergefunden. Das heißt, der zweite Kurs, da hatte ich dann eben 7 Leute, die haben sich entsprechend aufgeteilt und haben auch es gut gefunden, quasi ihr Learning, also ihr Lernergebnis im Training vorzustellen und dann durch die anderen nochmal gespiegelt zu bekommen. Also da war sehr viel Diskussion, sehr viel Austausch da. Das ist ja das, wo ich auch denke, wo unsere Trainings hingehen oder hingehen sollten, wenn sie es nicht jetzt schon tun, eben den Austausch zu schaffen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen, die unterschiedliche Erfahrungen machen, unterschiedliche Sichtweisen mitbringen und dann sich einfach gegenseitig auch in den Trainings quasi unterstützen, coachen, beraten, aber mindestens eben einfach ihre Erfahrungen einbringen. Ja, und das war jetzt das Beispiel aus den offenen Trainings. Falko, du hast es ja eher in-house gemacht. Das heißt, für dich waren ja die Beispielunternehmen gar nicht wichtig.
Richtig. Bei internen Schulungen ist es häufig so, dass sich die Teilnehmer auf das eigene Unternehmen fokussieren. Auch wenn es ganz interessant ist, dass man halt die Schulung in verschiedenen oder auf verschiedene Unternehmen projizieren kann und da unterschiedlichen Input kommt, gibt es halt auch eine Anregung, unterschiedliche Bereiche im Unternehmen mit unterschiedlichen Brillen für die verschiedenen Frameworks zu betrachten. Je größer das Unternehmen ist und je unterschiedlich die Teilnehmer sind, desto unterschiedlicher sind dann auch genau diese Ergebnisse mit den verschiedenen Brillen. Wenn man jetzt aus einer einzelnen Abteilung Mitarbeiter hat, dann ist es halt ähnlich wie mit deinem ersten Beispiel, dass sie dann nicht allzu viele unterschiedliche Sichten aus der Schulung mitnehmen, sondern eher gemeinsames, gefestigtes Bild für neue Anreize, die sie dann auch realisieren können und wollen. Insofern kann man das auch ganz gut übertragen auf die Inhouse-Schulung, egal in welcher Branche.
Mhm. Und die Gefahr, die wir ja im Vorfeld gesehen haben, ist es denn realistisch, 9 Frameworks und wenn ich Spotify dazu zähle, also im Prinzip 10 Ansätze darzustellen in 2 Tagen? Das war eine positive Erfahrung, dass wir es da, glaube ich, geschafft haben, die Sachen rauszuziehen aus diesen verschiedenen Frameworks, die DevOps-relevant sind. Also damit hat man so einen gewissen Fokus auf diese 9 verschiedenen Frameworks, so dass man einfach wirklich diese Frameworks an der Stelle kennenlernt, die man braucht. Und das ist dann ja der zweite Teil der Schulung, dass man einfach diese Frameworks quasi vergleicht. Also zum Beispiel sagen, mit welchen Kadenzen wird gearbeitet, also in welchem Rhythmus wird so ein Frameworks, liefert das Framework, ab welcher Größe sollte man das einsetzen, wie arbeiten die Teams, arbeiten die nach Scrum, arbeiten sie nach Kanban, gibt es keine Aussage dazu, welche Rollen gibt es? Also es gibt ganz viele Punkte, die man so schön rausziehen kann und die dann quasi auch sich in der Diskussion nochmal verfestigen. Und da ist es eben, wie gesagt, hilfreich, sich auf bestimmte Punkte aus diesen Frameworks zu fokussieren. Und das haben wir ja getan, indem wir uns auf DevOps bezogen haben.
Genau, also das fand ich, war auch etwas, was mich sehr angesprochen hat, dass man eben nicht einfach nur über 9 oder von mir aus 10 verschiedene Frameworks jeweils irgendwie was erzählt, sondern dass man die zueinander in Beziehung setzt und sagt, da hat das eine Stärken, da hat das andere Schwächen. So sieht das eine die Welt, so sieht das andere die Welt. Ne, so wie Falko zum Beispiel vorhin angeführt hat im ersten Teil, in der ersten Folge, die Frage, wie zentral soll überhaupt die Arbeit gesteuert werden? Je nachdem, was man dafür Wünsche oder Notwendigkeiten hat, kann man sich da auf dieser Basis für oder gegen bestimmte Frameworks vielleicht entscheiden.
Mhm. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen auf das eingehen, welche Fragestellungen wir in dem Training behandeln, weil das ja eigentlich auch die Fragestellungen sind, die wir hier in dem Podcast auch behandeln. Wir haben da so 7 Fragestellungen, die wir versuchen im Training zu beantworten. Und die eine haben wir ja im Prinzip schon angedeutet in der ersten Folge. Wie wird übergreifend geplant und gesteuert, obwohl ich vielleicht trotzdem dezentrale Teams habe? Das ist ja gefühlt erstmal ein Widerspruch. Ich habe dezentrale Teams, ich will die Entscheidungsbefugnis dezentralisieren und will oder muss trotzdem übergreifend planen und steuern. Also das ist ein Thema, was wir da eben behandeln. Und das Thema auch, was du vorhin in der letzten Folge angesprochen hast, das Thema agil. Wie agil ist safe? Natürlich reden wir nicht im Detail über Safe, aber wir klären oder versuchen zu klären für alle besprochenen Frameworks, wie wir so einen gemeinsamen Blick auf das größere Produkt hinbekommen. Also eine quasi eine Art abgehobene Fragestellung und wo wir prüfen, wie geht jedes Framework mit so einer Fragestellung um? Wie kann man effizient und effektiv kommunizieren und zusammenarbeiten? Siehste, auch ich hätte meinen Champagner nicht trinken sollen vorhin. Also, wie gesagt, wir haben so 7 Fragestellungen und haben da Compliance und Governance mit drin. Also auch da, wir liefern nicht die Lösung und sagen, das ist es, sondern wir ermutigen die Teilnehmer, sich auszutauschen, Erfahrungen einzubringen. Und natürlich sind wir nicht nur Moderatoren, wir sind ja auch Trainer. Das heißt, wir haben ja auch Antworten aus unserer Sicht zu diesen Fragestellungen.
Gut, das heißt, wir geben diese Möglichkeit des Vergleichs, wir geben vor allen Dingen auch die Möglichkeit des Austauschs. Das ist auch immer das, was ich so toll finde. Weil sonst kann man den Leuten auch ein Buch in die Hand drücken und sagen, da lest mal über 9 Frameworks und dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber ich glaube, genau dieser Dialog ist ja dann auch immer das Tolle. Genauso wie du vorhin auch gesagt hast, Falco, naja, wenn es alles Leute aus einem Unternehmen sind oder alles Leute aus einer Abteilung sind, dann kriegen sie, sagen wir mal, ein bestimmtes Resultat aus dieser Schulung, nämlich eine irgendwie gemeinsame, gefestigte Perspektive. Während wenn man eine bunte Mischung an Teilnehmern hat, dann kriegt man entsprechend vielleicht auch eine Mischung von Perspektiven und einen viel stärkeren Austausch. Und vielleicht raucht dem einen oder anderen hinterher noch mehr der Kopf als vorher. Aber wahrscheinlich in einer guten Weise, ne?
Ja, deswegen machen mir auch die offenen Seminare, zumindest bei diesem Thema, mehr Spaß, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat Falco andere Erfahrungen gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Seminar in einem Unternehmen dazu führt, dass man die alten Probleme, die allen bekannt sind, wieder neu aufrührt und wieder neu belebt und das Schmutzwasser wieder neu aufwirbelt. Ich habe bei den beiden offenen Trainings wirklich sehr konstruktive Diskussionen erlebt, weil natürlich die Probleme zwar doch überall irgendwie gleich sind, aber man im Austausch doch das Gefühl hatte, es gibt andere Nuancen und andere Herangehensweisen. Also mir haben die offenen Seminare sehr viel Spaß gemacht, weil, wie gesagt, so ein auch eher ein konstruktiver Austausch zu erleben war. Ich weiß nicht, ob ich das zu schwarz sehe, Falco, mit den Inhouse-Seminaren?
Also ich sehe es letztendlich aus den Feedbacks der Seminare so, dass die Teilnehmer sich über die neuen Inputs oder die neuen Ergebnisse aus den verschiedenen Frameworks eher gefreut haben, um neue Ansätze zu haben, ihre vielleicht auch immer wieder mal auftretenden Probleme mit neuen Impulsen auch anzugehen und vielleicht dann auch langfristig zu lösen, dass man auch den Themen ein Stück auf den Grund fühlt und versucht auch Ursachen für diese Probleme auch zu identifizieren und sie halt eben nicht mit den klassischen Prozessen und Lösungsansätzen, die vielleicht nicht funktioniert haben, anzugehen, sondern sich halt von den Frameworks inspirieren zu lassen, auch neue Wege zu gehen. Und insofern hilft auch da die Breite an Inspirationen auch bei Unternehmen in-house.
Mhm. Mir fällt auch noch gerade was anderes ein, wo wir da so darüber sprechen und über Erfahrungen und auch über die Einführung. Wir hatten es ja auch schon, wie Dirk zu Recht gesagt hat, mit iterativen Vorgehensweisen. Ich finde, das ist immer so ein angenehme, so eine Erleichterung irgendwie, weil man muss es ja nicht aufs erste Mal richtig machen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig bei diesen Trainings, dass man eine breite Perspektive bekommt, verschiedene Möglichkeiten geliefert bekommt, weil natürlich, wenn man zum Beispiel so ein Skalierungsframework, was auch immer es ist, einführt, auf Anhieb klappt bestimmt nicht alles, aber das ist ja auch okay so. Es muss ja gar nicht. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Wir wollen ja auch mal ausprobieren, welcher Weg vielleicht doch nicht so toll ist, wie er sich angehört hat oder sowas.
Ja, wir hatten ja vorhin auch die Frage beim Thema Skalieren, welche negativen oder Erfahrungen kann man machen, welche Probleme gibt es? Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, wir haben ja in unserer Schulung quasi den Anspruch, eine Checkliste, die wir am Ende präsentieren, die aufzeigen soll, dass man eigentlich gar keine Checkliste abhaken kann. Und das war, glaube ich, so ein Erlebnis, dass der ein oder andere Teilnehmer auch gesagt hat, Mensch, ich hätte mir mehr Checkliste erwartet, eigentlich, also mehr Vorgaben, mehr Hilfsmittel, mehr Guidance, aber dann doch irgendwo auch rausgefunden hat, so einfach ist es eben nicht. Und wir wollen ja auch mit dieser Schulung die Erfahrungen austauschen und auch vielleicht die Leute animieren, sich mal andere Frameworks anzugucken. Also zum Beispiel dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir Flow Framework mal an, ich gucke mir mal Less an, also wie auch immer. Also dass man im Prinzip daraus lernt. Es gibt eigentlich genug Frameworks, das ist ja auch immer meine Standardaussage, wir haben genug Wissen, wir haben genug Frameworks, wir müssen sie nur anwenden. Und das ist eben der Punkt, wo der eine oder andere ein bisschen enttäuscht war in der Feedback-Runde, hätte sich gern mehr konkrete Tipps gewünscht für, also im Rahmen dieser oder als Checkliste, aber dann doch wieder gemerkt hat, eigentlich ist es ja okay so, weil diese Checkliste, die kann ich gar nicht erwarten, die muss ich mir selber bauen.
Ja, Falkos berühmtes kommt drauf an, Framework, ne?
Ja, letztendlich, was soll denn die Checkliste auch erreichen? Also was will man mit der Checkliste erreichen, muss man dann natürlich fragen. Soll die eine Vorauswahl oder eine Vorgabe für das Framework, was man verwenden will, liefern? Oder soll sie einen Backlog liefern für Verbesserungsmaßnahmen? Das kann man natürlich entwickeln, aber das ist so unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, dass es halt nicht in der Schulung übermittelt werden kann. Das wäre halt dann eben nur für ein Unternehmen relevant.
Mhm. Sehr schön. Mir scheint, jetzt haben wir auch diesen, ich sag mal, Praxisteil ziemlich erschöpfend behandelt. Gibt's was wir vergessen haben? Gibt's was ihr gerne noch loswerden möchtet? Ich sehe Fragezeichen-Gesichter. Insofern.
Ja. Ich merke jetzt gerade, wie anspruchsvoll diese Frage ist. Die stelle ich ja auch immer. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Und dann denke ich immer, Mensch, der Teilnehmer, der sprudelt sofort raus, jo, das habe ich noch. Ich bin gerade leer, also ich habe nichts zu ergänzen. Und ich hoffe und ich freue mich auch dann drauf auf die Rückmeldungen, denn das ist das, wenn ich jetzt wieder auf das Thema Podcast komme. Es ist immer häufiger so, dass ich angesprochen werde auf den Podcast, dass Leute mir erzählen, sie hören diesen Podcast gerne. Deswegen freut mich das. Ich hatte neulich eine Schulungsteilnehmerin, die hat gesagt, Mensch, Dirk, bei dem Podcast bist du authentischer gewesen als bei der Schulung. Und das finde ich, geht ja schon ganz schön tief rein. Also wenn jemand das sagt, dann fand ich ein sehr wertvolles Feedback. Sie ist von den Kollegen gleich reingegrätscht worden. Nein, das war alles ganz toll und so. Habe ich auch gar nicht als Kritik empfunden. Also ich freue mich auf die Rückmeldungen von von unseren Hörern und Hörerinnen. Und je nachdem, wie ihr mir das gebt oder uns das gebt, per E-Mail, per Kommentar. Und das ist das, was ich jetzt noch so ergänzen will. Also nochmal der Aufruf, ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf Rückmeldung und sei es einfach nur, ich höre den Podcast und der gefällt mir.
Ich habe Ihr Buch gelesen und es hat mir nicht gefallen.
Kannst es gar nicht schlecht machen.
Genau. Nee, also dem kann ich mich nur anschließen. Feedback, Fragen, Kommentare, Mecker, bitte gerne her damit. Wir gehen auch gerne drauf ein. Also wenn jemand eine tolle Idee hat für eine Folge oder sowas, immer raus damit. Egal, ob er sich da selbst als Gesprächspartner sieht oder ob er einfach nur die Frage stellen möchte und wir sind dann für die Lieferung der Antwort zuständig.
Ja, das stimmt.
Finde ich ganz toll. Ja. Insofern schreibt euch nicht.
Ansonsten kann ich natürlich nur jeden dazu raten, die Schulung zu buchen.
Auf jeden Fall.
Wir haben den Hinweis vergessen, jetzt kommt der Werbeblock, aber okay, gut.
Genau. Aber Feedback auch zu der Schulung zu geben, damit die dann besser werden kann. Das ist natürlich auch in unserem Interesse und vielleicht ist es halt hilfreich, auch darüber nochmal ins Gespräch zu gehen.
Genau, also da hast du natürlich völlig recht, Falko. Einen entsprechenden Link werdet ihr in den Shownotes finden. Da packen wir auch nochmal eine Kontaktmöglichkeit rein für Ideen, Kritik und alles Weitere. werdet ihr alles in den Shownotes finden. Ich glaube, damit ist jetzt aber wirklich alles gesagt und der Reklameblock ist jetzt auch längst zu Ende, oder?
Jawohl, sehr schön. Gut, dann sage ich auf Wiedersehen an meiner Stelle. Vielen Dank, Falco, für deinen Gastauftritt. Vielleicht bleibt es ja kein Gastauftritt. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt.
Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt, wie beim letzten Mal schon. Macht mir immer wieder Spaß, einen Podcast einerseits zu hören und andererseits auch ab und zu mal aufzutauchen. Würde mich freuen, wenn das mal wieder passiert.
Sehr schön. Falco, Dirk, vielen Dank für diese spannende Folge, wo ich mal hier Moderator spielen durfte.
Und, hast du gut gemacht, darfst du wieder machen.
Uff, genau. Und Falco, Dirk und vor allen Dingen liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, servus.
Ciao.
Ciao.
Thank you.